Liebe Festgemeinde, die Kulisse auf den ersten Blick hin wirkt sie geradezu alltäglich. Auf den ersten Blick hin. Aber wenn man genauer hinsieht, dann merkt man plötzlich, diese Kulisse hat eine weltgeschichtliche Dimension. Ein paar Zelte stehen da am Rand des Sinai. Ein spärliches Grün wächst. Rinder, Schafe, Ziegen. Und am Rand der Szene, ganz am Rand, ein alter Mann. Ein alter Mann, der einer jungen Sklavin ein paar Brote gibt und einen Schlauch Wasser. Und dann schickt er sie fort mit ihrem kleinen Sohn. Für immer. Hinaus in die Wüste. 4 Jahrtausende später ringen die Nachkommen dieser drei um den Vorrang unter den großen Religionen dieser Welt. Denn der alte Mann, er heißt Abraham. Und er ist in gewisser Hinsicht der erste Monotheist. Der erste, der in dieser Art und Weise an einen einzigen Gott glaubt. Aus seinem Glauben heraus entstehen das Judentum, das Christentum und der Islam. Und alle drei führen sie sich auf Abraham als ihren Urvater zurück. Alle drei fühlen sich als die legitimen Erben seiner ganz besonderen Beziehung zu Gott und seiner ganz besonderen Lebensgeschichte. Abraham. Er kommt ursprünglich aus der Großstadt Ur in Chaldea. Vor 4000 Jahren war das sowas wie das New York der damaligen Zeit, eine große Stadt mit einem Welthafen, mit Kontakten, Verbindungen bis nach Indien und China. Und Abrahams Vater Terach hat in dieser Stadt mit Fleisch gehandelt, und zwar im ganz großen Stil. Er, der sesshaft war, kaufte Vieh von Nomaden im Umland auf und versorgte damit die Städte und die Menschen auf den Schiffen, die im Hafen gelegen haben. Das Ganze läuft wie ein moderner Betrieb heutzutage. Nach allem, was wir heute wissen, wird in Ur bereits mit Lieferscheinen und auch mit Steuerbescheiden gearbeitet. Das ist das Umfeld, in dem Abraham aufwächst. Und das ist das Umfeld, das ihn prägt. Ein Umfeld, das für die damaligen Verhältnisse fortschrittlich war. Und so könnte man auch sagen, dass Abraham für die damaligen Verhältnisse zu seiner Zeit geradezu schon Ahnung hatte von Agrarwissenschaften, von Betriebswirtschaft und von Handelsrecht. Und in Sachen Pfiffigkeit und Weitsicht, da hatte er ein großartiges Vorbild daheim sitzen. Seinen Vater. Denn der Terach, der verlegt kurzerhand den ganzen Familienbetrieb, nur um näher an seinen Lieferanten sein zu können, von Ur in Chaldea nach Haran in die heutige Südtürkei. Denn das war eine Gegend, die bekannt war für ihre großartige Fleischproduktion, so wie später dann Texas oder Argentinien. Es war also auch schon der Vater einer, der in Bewegung gekommen ist, der nicht sitzen geblieben ist, sondern sich aufgemacht hat. Und sein Geschäft hat geblüht. Vermutlich auch, weil sich der Chef bereits mit Steuersparmodellen auskannte und langfristige Lieferverträge ausgehandelt hat, wie sie die Archäologen später im größten Keilschriftenarchiv der Welt finden, im syrischen Ebla. Also, Terach war bereits einer, der seiner Zeit voraus war. Und als er alt wird, übernimmt Abraham die Firma. Und vermutlich macht er das richtig gut. Aber über Abrahams beruflichen Erfolgen liegt ein Schatten, ein privater, ein familiärer Schatten, den er nicht einfach wegdrücken kann, der ihn beschäftigt, der ihn umtreibt. Und er weiß nicht, wie damit umgehen. Seine Frau ist unfruchtbar, sie bekommen keine Kinder. Das ist eine soziale Katastrophe in der damaligen Zeit. Und er weiß nicht, was tun. Und die 500 Götter, die man in Haran verehrt hat, Sie sind ein Totalausfall aus Abrahams Sicht. Sie tun nichts, sie helfen nicht. Und da geschieht mitten in diese Misere hinein das Unfassbare. Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde, hört Abraham Gott sagen. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und Abraham geht, kommt wieder in Bewegung. Entscheidet sich, das Neue, das Unbekannte, das Wagnis anzupacken und gehorcht dem, was er von Gott gehört hat. Er verkauft seine Immobilien, legt das Geld in Vieh an, sattelt seine Kamele und zieht los, ohne genau zu wissen, wo er denn eigentlich hingehen wird. Er beginnt ein Nomadenleben. Er, der bisher sesshaft war. Und von Stund an spiegelt sein Leben das Ringen einer ganzen Menschheitsgeschichte und das um das, was wirklich zählt. Das Ringen, unser Ringen um Gott und um die Frage, ob man Gott vertrauen kann. Und angefangen hat alles hiermit. Ich lese den Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Liebe Festgemeinde, Glaube bringt in Bewegung. Das ist zumindest das Motto dieser Allianzwoche. Aber warum ist das so? Warum? Ich habe drei Punkte. Erstens, weil Gott redet. Zweitens, weil Gott lebendig ist. Und drittens, weil Gott hält, was er verspricht. Sie können die Geschichte von Abraham drehen und wenden, wie Sie wollen. Können Sie im herkömmlichen Stil oder etwas aufgepeppt erzählen. Dreh- und Angelpunkt in dieser Geschichte, was Abraham zu einem Menschen gemacht hat, über den wir nach 4000 Jahren immer noch reden und nachdenken. Dreh- und Angelpunkt ist das, was uns die Bibel in sechs dürren Worten beschreibt. Und die heißen: Und der Herr sprach zu Abraham. Das lesen wir so einfach. Und der Herr sprach. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Ob Sie, wenn Sie das hören, automatisch davon ausgehen, dass Abraham damals eine Stimme gehört hat, wie aus einer unsichtbaren Lautsprecherbox heraus. Oder ob Sie sich das Reden Gottes so vorstellen, wie einen Gedanken, der sich irgendwie in den Kopf schleicht, sich festfrisst und den man nicht mehr los wird, der sich irgendwann über Zeitspanne hinweg durchsetzt und plötzlich ist er so unumgänglich, dass man ihn für eine Wahrheit hält. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Egal, wie wir uns das vorstellen, Fakt ist, Gott redet. Und er redet bis zum heutigen Tag. Er redet mitten in das Leben von ganz normalen Menschen hinein. Und er macht das auf 1000 unterschiedliche Art und Weisen. Ist keineswegs festgelegt auf eine Form. Variiert, lässt sich etwas Neues einfallen. Und wenn man genau hinguckt, ist es gar nicht entscheidend, wie genau er das macht, dieses Reden. Das Entscheidende ist, dass er es macht. Und dass Menschen durch alle Jahrhunderte hindurch berichten, dass ihnen auf ganz unerklärliche Weise plötzlich klar geworden ist, und ich meine das so, wirklich plötzlich klar geworden ist, dass es Gott war, der da in ihr Leben hineingesprochen hat. Und dass das nicht nur irgendein Gedanke war, den man selber produziert hatte und jetzt kriegt man den nicht mehr los. Ich habe das so oft erlebt, bei Jugendevangelisationen, auf Zeltlagern, Freizeiten. Vor allem, wenn Menschen ganz am Anfang ihres Glaubens gestanden sind. Ich habe das so oft erlebt, wie das ist, wenn Gott in das Leben eines Menschen hineinspricht. Dann muss man diesem Menschen seltsamerweise sehr oft gar nichts mehr erklären. Dann ist diesem einen Menschen auf geheimnisvolle Weise plötzlich klar, dass das tatsächlich Gott war. Und wenn alle, die drumherum stehen, sagen würden, wieso, das war doch, da vorne ist einer gestanden und der hat geredet, wieso soll das Gott? Diesem einen Menschen, dieser eine Mensch hört es plötzlich anders. Und es beginnt in seinem Leben etwas auszulösen, eine Dynamik auszulösen, die er gar nicht selber hätte machen können. Ich kann Ihnen nicht erklären, warum das so ist. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe es in meinem Leben so erlebt und bei vielen anderen auch, dass ein einzelner Mensch plötzlich weiß, jetzt redet nicht irgendetwas zu mir, jetzt redet Gott, der lebendige Gott selber. Was diese einzelnen Menschen im Übrigen im weiteren Verlauf ihres Lebens keineswegs vor Krisen und Zweifeln bewahrt hat. Aber jetzt am Anfang, in diesem einen Augenblick, da haben sie es auf irgendeine Weise verstanden, gehört. Da war es ihnen glasklar, jetzt redet tatsächlich der lebendige Gott und kein anderer. So muss es damals auch gewesen sein bei Abraham. Als Gott das erste Mal so in das Leben eines Menschen hineingesprochen hat, eines einzelnen Menschen, um den zu bewegen, um eine Tür aufzumachen, Neuland zu eröffnen. Und plötzlich geschieht in Abrahams Leben etwas, was eigentlich nur mit den ersten Seiten der Bibel zu erklären ist. Denn dort steht der Schöpfungsbericht und dort stehen solche Sätze wie: Und Gott sprach, und dann geht das ganz lapidar weiter, und es ward. Wenn Gott redet, wenn der Schöpfer Gott redet, der Kreator, dann verändert sich etwas. Dann tut sich was. Dann kommt Bewegung ins Leben eines Menschen. Dann entsteht Neues. Dann können Menschen mitunter etwas, was sie zuvor nie konnten, zum Beispiel aufbrechen, losgehen oder glauben, vertrauen. Denn machen Sie das mal. Produzieren Sie einmal Vertrauen in Ihrem eigenen Leben. Das ist unendlich schwer. Wir haben gerade in dem Text aus dem Hebräerbrief gehört, dass es der Glaube war, der Abraham in Bewegung gesetzt hat. Ja, das stimmt. Aber woher kam denn dieser Glaube? Wer hat denn den Glauben geschaffen? Ich glaube, den schafft Gott selber. Den bewirkt er durch die Art und Weise, wie er in das Leben eines Menschen hineinspricht. Gott spricht und es wird. Und so ist das bis zum heutigen Tag. Wenn Gott redet, dann tut sich etwas. War es damals so bei Abraham, bei Gottes erstem Reden, hat Gott so in sein Leben hineingesprochen? War das der Grund, warum er in Bewegung gekommen ist? Dass Abraham plötzlich klar war, dass der hinter diesem Reden steckt, ein ganz anderes Kaliber ist als die 500 Götter, die in Haran verehrt worden sind. Eine ganz andere Nummer. Nicht zu vergleichen. 500 Götter haben die Menschen in Haran verehrt. Und wenn das stimmt, was eine alte jüdische Legende erzählt, dann hat Terach, der Vater von Abraham, zu Hause eine Art Haustempel gehalten, in dem er diese 500 Götter der Reihe nach aufgereiht hatte. Diese alte jüdische Legende erzählt, dass es, nachdem Gott ins Leben von Abraham gesprochen hat, es zu regelmäßigen Auseinandersetzungen zwischen Abraham und seinem Vater gekommen sei. Um die Frage, wem man denn jetzt nun gehorchen muss, diesen 500 Göttern oder dem einen Gott, den eigentlich noch keiner richtig kannte. Auf wen man denn nun hören muss, auf das, was die Priester über die 500 Götter Harans vermitteln oder auf das, was der eine Gott in das Leben Abrahams hineingesprochen hat. Das waren nach meiner Überzeugung keine netten Kamingespräche, die die zwei da geführt haben. Und wenn man das orientalische Gemüt sich da nutzt, dann kann man sich vorstellen, da ging es richtig zur Sache. Da ist es auch mal laut geworden. Und als, so erzählt diese jüdische Legende, die sich übrigens später auch im Koran wiederfindet, als Terach eines Tages nicht zu Hause war, beschließt Abraham aus einem Wutanfall heraus, all diese Götter auf einen Schlag zu zerschlagen. Er wütet in diesem Tempel und macht alles zunichte, was da sorgfältig aufgereiht ist, bis auf einen einzigen Gott, den er offensichtlich übersehen hat. Und als Terach dann nach Hause kommt und das Dilemma sieht, da wird er wütend und schreit Abraham an, wer war das? Wer hat das getan? Und Abraham steht da und aus seiner Not heraus sieht er in diesem Augenblick diesen einen Götzen, den er nicht zerschlagen hatte. Und weist mit seinem Finger aus der Not heraus auf den und sagt, der war's. Der hat's getan. Und Terach wird noch wilder und wütender und brüllt ihn an, red doch keinen Unsinn. Der kann's ja nicht gewesen sein, der ist aus Stein. Ach, sagt Abraham daraufhin. Vater, warum dienst du dann dem, der nicht hört und nicht sieht und nicht handeln kann, wenn er dir doch nicht helfen kann, wenn er doch nur aus Stein ist? Warum bringt uns der Glaube in Bewegung? Erstens, weil Gott redet. Zweitens, weil Gott lebendig ist. Der Gott, der zu Abraham spricht, ist ein lebendiger Gott. Das unterscheidet ihn von allen anderen Götzen, die in der damaligen Zeit verehrt worden sind. Über die musstest du Bescheid wissen, du musstest sie ehren, aber die hatten nichts zu sagen, keinen Willen. Mit denen konntest du dich nicht unterhalten, du konntest mit ihnen nichts erleben. Sie waren nicht bereit, eine Geschichte zu ändern. Der Gott, an den Abraham zu glauben begann, ist einer, den du erleben kannst. Nicht verfügbar, nicht abrufbar zu jeder Zeit und auf Knopfdruck. Nicht immer dann, wenn wir es wollen, aber im Verlauf eines Lebens doch immer und immer wieder. Das ist der Unterschied. Das unterscheidet den Gott Abrahams von allen anderen Göttern. Dieser Gott ist lebendig, nicht nur eine Idee. Den redet man sich nicht ein, den gibt es tatsächlich. Den gibt es bis in diese Stunde hinein. Abraham hat das immer und immer wieder erlebt. Es zieht sich so wie ein roter Faden durch seine Lebensgeschichte hindurch. Gott ist nicht aus Stein. Er ist nicht von Menschen gemacht und nicht von Menschen erdacht. Er redet und hört und handelt und hat einen Willen und er hat ein Ziel. Und wenn er etwas verspricht, dann hält er es. Darum der dritte Punkt. Glaube bringt in Bewegung. Erstens, weil Gott redet. Zweitens, weil Gott lebendig ist. Und drittens, weil Gott hält, was er verspricht. Ach, ist das so? Ist das wirklich so? Hält Gott, was er verspricht? Kann man sich auf Gott verlassen? Immer? Das war mitunter auch für Abraham nur schwer zu glauben. Zum Beispiel in Sachen Nachkommen. Ich will dich zu einem großen Volk machen, hatte Gott ihm gesagt. Ja, sagen kann man das schnell. Ich will dir einen großen Namen machen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ja, Mensch, da müsste ja dann auch mal langsam was vorangehen, oder? Nachkommen wie Sand am Meer, wie Sterne am Himmel, so viele hat der Abraham in Aussicht gestellt. Aber Abraham und Sarah wurden älter und älter und nichts geschah. Und nach menschlichem Ermessen war es längst zu spät. Zu spät, um jetzt auch nur ein einziges Kind zu bekommen. Aber am Ende zählt nicht, was wir uns denken können, sondern das, was Gott möglich ist. Und am Ende wurde er doch geboren, der Sohn des Lachens. Isaac heißt der Sohn des Lachens. Entgegen aller Lebenserfahrung wird er geboren. Entgegen aller Lebenserfahrung, die man hätte ins Feld führen können, das kann ja gar nicht sein, das ist undenkbar, da steckt irgendein Trick dahinter, das gibt's doch gar nicht. Doch, gibt es doch, weil dieser Gott anders ist, weil der handelt, weil der die Geschicke und die Geschichte einzelner Menschen bewegt. Nicht, weil er muss, nein, weil er es will, bis in den heutigen Tag hinein. Und bis in diese Stunde hinein hält er, was er verspricht. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Aber halten tut er, was er verspricht. Und dafür ist Abraham das beste Beispiel. Heute, 4000 Jahre später, sehen wir das, was Abraham selber zu seiner Lebzeit noch nicht sehen konnte. Wie aus ihm genau das geworden ist, was ihm Gott am Anfang versprochen hatte. Die drei großen Weltreligionen berufen sich auf ihn, Milliarden von Menschen. Und alle sagen sie, dass sie Nachfahren von Abraham sind. Und das stimmt. Kinder wie Sand am Meer. Genau so ist es geworden. Auch wenn sich die Kinder untereinander klopfen und streiten und nur schwer verstehen. Sie alle sind Abrahams Nachkommen. Und der hat zu seiner Zeit allenfalls ein Bruchstück, einen Anfang davon gesehen. Mehr nicht. Vielleicht hat er am Anfang sogar nur geahnt, dass es tatsächlich so kommen könnte. Und trotzdem hat ihn dieser kleine Funke Hoffnung auf das, was er noch gar nicht in der Hand hatte, bewegt. Und er hat in ihm das Vertrauen geboren, tatsächlich sich auf Gott einzulassen, in Bewegung zu kommen, aufzubrechen, Neues zu wagen. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei Ihnen? Wie ist das, und jetzt entschuldigen Sie, wenn ich so persönlich werde, wie ist das eigentlich bei dir, in deinem eigenen Leben? Kannst du das noch glauben, dass Gott in dein Leben hineinredet und nicht nur in das Leben eines Erzvaters? Dass er in dein Leben hineinredet, so wie es jetzt ist. Er tut es. Er hat nie aufgehört, es zu tun. Ob wir es gehört haben oder überhört haben. Geredet hat er. Und er wird es weiterhin tun. Auf ganz unterschiedliche Weise. Und wenn das früher Menschen in Bewegung gebracht hat, warum um alles in der Welt sollte es nicht dich und mich auch in Bewegung bringen? In ganz unterschiedliche Richtungen. So unterschiedlich unsere Lebenssituationen sein mögen. Das überfordert Gott noch lange nicht, uns zu bewegen. In uns das zu schaffen, was er in einem Abraham geschafft hat. Das Vertrauen darauf, dass man ihm trauen kann. Es könnte also sein, es könnte sein, dass dieses neue Jahr auch neue Wege für uns bringt. Für dich und für mich. Dass dein und mein Leben noch einmal völlig in Bewegung kommt. Weil uns der Lebendige einen neuen Weg zeigt, der für uns zu gehen ist. Und wir plötzlich merken, es ist Zeit, wieder neu aufzubrechen. Und es könnte sein, dass wir auch dann zwischendrin immer und immer wieder mal mit Zweifeln uns herumschlagen müssen und es uns zwischendrin plötzlich wieder nicht mehr sicher ist, ob es wahr ist, ob es ihn überhaupt gibt. Was können Zweifel in ein Leben hineinfressen, an Löchern, an Ungutem? Vielleicht sogar der Zweifel, ob es Gott überhaupt gibt. Aber es gibt ihn und es ist wahr. Man kann ihm vertrauen. Und darum mach es doch wie Abraham. Und vertraue deinem Gott. Auch wenn du noch nicht ganz genau siehst, wohin er dich führen wird. Du kannst dich auf ihn verlassen. Er lässt dich nicht hängen. Er hält, was er verspricht. Und am Schluss wird es sein, wie wenn wir heute auf das Leben Abrahams sehen. Am Schluss werden wir sehen, wer sich dem lebendigen Gott anvertraut, der kommt nicht nur in Bewegung, der ist dann auch ein Getragener auf allen seinen Wegen, ein Umsorgter und im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesegneter, ein ganz und gar unvergleichlich beschenkter Mensch. So wird es sein. So ist es heute schon. Weil Gott da ist. Weil Gott der ist, der er ist. Darum. Amen.